Valentin Ruckebier, herzlich willkommen, beziehungsweise ich begrüße mich selbst in Ihrem Studio, wo ich jetzt gerade zu Gast bin, in das Sie mich eingeladen haben, Ihr Kompositionsstudio, wo Sie eigentlich nur sind, wenn Sie schreiben. Wir sind Klassik-Favorit auf Sie aufmerksam geworden bei Tricestri in Hagen. Mhm. Diese Produktion, sehr schöne Produktion von Peter Oetwösch letztes Jahr. Ich glaube, die hat auch irgendeinen Preis gewonnen. Und da habe ich mir gedacht, den Bariton würde ich mal gerne sprechen. Da ist irgendwas. Ja. Sie sind 27 Jahre alt im November, also jetzt noch 26, Ende des Jahres werden Sie 27. Sie stammen auch aus einer musikalischen Familie, sind Remscheider, Mutter Sängerin, Vater Gitarrist, aber dennoch, wie kommt man aufs Singen oder wie sind Sie aufs Singen gekommen?
Ja, ich habe Komposition studiert an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Und da war ich auch Jungstudent schon und ich habe dann irgendwie versucht, meine Stücke, die ich komponiert habe, auch unter die Leute zu bringen, dass sie gesungen werden und gespielt werden. Und ich hatte dann recht schnell Kontakt eben mit einem tollen Bariton aus der dortigen Gesangsklasse. Das war mein erster Kontakt so mit dem Job auch. Das wurde dann zu einer Freundschaft auch irgendwie oder ein netter Kontakt einfach. Und dann bin ich mal hingegangen zu diesen Opernaufführungen von der Hochschule, was ich sonst vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Aber es hat sich einfach angeboten und das war sehr inspirierend, sehr schön. Und dann habe ich gedacht, okay, das will ich auch irgendwie mal machen. Aber ich meine, ich habe mein ganzes Leben gesungen, aber das war jetzt so der erste Kontakt mit dem Genre Oper, sage ich mal, oder mit der klassischen Gesangsstimme. Ich hatte vorher schon Gesangsunterricht, auch in Remscheid. Und natürlich wegen meiner Mama habe ich quasi mein ganzes Leben lang irgendwie immer in irgendwelchen Chören rumgeturnt und so. Also,
aber es war nie die Idee, ich werde mal professioneller klassischer Sänger. Das stand nicht im Raum.
Genau, das ist dann eher später, das bin so schon ein bisschen Quereinsteiger, also so in die Opernbranche. Das hatte ich nie so richtig vor, aber sobald man das mal ausprobiert, dann lässt es einen irgendwie nicht mehr los. Das ist schon irgendwie, das Genre packt einen sehr und das ist sehr emotional. Und ja, dann bleibt man da irgendwie dabei. Das ist toll. Ich bin auch tatsächlich lustigerweise nicht der Einzige. Ich kenne ganz viele, wo das so ähnlich war, die irgendwie gesagt haben, okay, ich wollte eigentlich was anderes machen und dann, ja, aber Oper mal reinschnuppern und dann, ja, aber dann lässt es einen irgendwie nicht mehr los.
Oper ist also etwas, was einen absolut fasziniert. Sie sind ja im sozusagen ersten Angang immer Komponist gewesen. Das heißt, Sie haben sehr früh schon komponiert, mit 8 Jahren. Wie kam das denn dazu? Was für Stücke haben Sie überhaupt komponiert? Klassische oder Pop, Rock, Jazz?
Nee, schon klassisch. Aber damals natürlich noch sehr in den Kinderschuhen, sehr simple, die 5 kleinen Klavierstücke.
Könnte genau. Von Schönberg sein.
Im Grunde, genau. Ja. Das war 2006 oder so. 5, weiß ich nicht. Also sehr jung.
Da waren Sie?
8, genau. Also das muss so ungefähr so dieses Jahr gewesen sein. Vielleicht hab ich auch nicht alle 5 in einem Jahr fertiggestellt. Das kam im Grunde zustande, weil ich halt Klavierunterricht hatte und dann setzt man sich dann nicht nur zum Üben ans Klavier, sondern man improvisiert ein bisschen, man klimpert in Anführungszeichen ein bisschen und das ist dann mehr und mehr in eine Form gegossen worden und irgendwann, weil ich das noch nicht konnte, hat mein Papa das dann aufgeschrieben.
Oh, das ist aber nett.
Sehr nett, genau. Und wir haben das dann zu meiner Klavierlehrerin damals mitgebracht, die sehr begeistert war und die mir dann auch empfohlen hat, einen Kompositionslehrer zu suchen und mich auch auf diesen Wettbewerb hingewiesen hat, den Jugend komponiert und da habe ich dann mit 8 oder 9 Jahren dann tatsächlich auch einen Preis direkt bekommen, was für mich wirklich so ein Erdrutschereignis war, weil ich dadurch zum ersten Mal verstanden habe, okay, es gibt eine Szene, ich bin nicht der Einzige, es ist irgendwie tatsächlich real, was hier passiert. Und dann habe ich einfach weitergemacht und mich auch mit...
Wer war denn Ihr erster Lehrer?
Thomas Holland Moritz, das war der damalige Leiter der Musik- und Kunstschule in Remscheid und der Chef von meinen Eltern.
Ach, die haben da unterrichtet?
Genau, die haben da und unterrichten da immer noch. Mittlerweile ist Thomas nicht mehr da, der hat jetzt eine Professur in Osnabrück, glaube ich, oder irgendwie so.
Musikhochschule?
Genau, aber nicht Komposition, sondern ich glaube auch für Gesang lustigerweise. Oder Dirigat irgendwie. Wir haben auch leider nicht mehr so engen Kontakt. Aber das waren, ich glaube, 2 oder 3 sehr, sehr hilfreiche Jahre, um zum ersten Mal so richtig analytisch auch auf Musik zu gucken. Der Komponist und die Komponisten haben ja so eine Vogelperspektive mehr auf Musik. Und als Ausführender, was ich bis dahin halt als Pianist und als, ich habe ja mit Geige angefangen, mit 4. Und jetzt auch in meinem Job als Opernsänger bin ich ja eher Ausführender. Und da guckt man eher aus der Froschperspektive auf ein Stück und also sehr bodenständig und nicht so analytisch. Und als Komponist muss man vielleicht manchmal sich selber und seine Stücke auch sehr genau hinterfragen und irgendwie das größere Ganze sehen und so. Und das habe ich da angefangen zu lernen. Mhm. Später bin ich dann, was noch, glaube ich, entscheidender war für meinen Werdegang, zu David P. Graham an die Clara Schumann Musikschule in Düsseldorf gegangen. Da war ich noch in der Schule, da hatte ich dann alle 2 Wochen bin ich dann dienstags nach Düsseldorf gefahren und habe da Unterricht genommen. Das war wahnsinnig toll, weil da kamen dann tatsächlich auch Projekte, die Herr Graham organisiert hat. Da hatten wir dann eine Kooperation mit dem Tanzhaus NRW. Die Stücke wurden dann real gespielt. Wir sind auch nach Italien gefahren zu einem Streichorchester und wurden dann da aufgeführt und so. Und dadurch habe ich super viel gelernt, einfach wie man spielbare Stücke schreibt, aber wie man trotzdem irgendwie an seiner künstlerischen Vision dranbleibt und so. Das war extrem wichtig.
Was ist denn eigentlich der Antriebsmotor zu komponieren? Haben Sie eine Idee, eine Eingebung, oder ist es eher so, dass Sie sich was vornehmen, dass Sie sich sagen, ich versuche jetzt mal dieses oder jenes Genre, oder nehmen Sie sich ein Stück als Vorbild und sagen sich, okay, ich versuche jetzt das in Grün mal in Rot und drehe es auf den Kopf. Wie geht man ran als Komponist? Oder Sie, ich will es ja von Ihnen wissen. Mhm.
Ja, so und so, glaube ich. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Zum Beispiel, man bekommt einen Auftrag von einem Ensemble und dieses Ensemble hat natürlich eine feststehende Besetzung, zum Beispiel ein Klaviertrio, und dann ist schon mal das irgendwie festgelegt. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, okay, wie lote ich dieses Genre aus? Wie lote ich diese Besetzung aus? Was könnten da für klangliche Verbindungen entstehen? Das ist das Musikalische, sage ich mal, nennen wir es musikalische Komponente. Und dann gibt es für mich zumindest immer noch eine thematische Komponente, ein Sujet, was irgendwie noch dabei sein muss, eine Emotion, die übermittelt werden soll. Das überlege ich mir dann auch, in welchem Zusammenhang das mit der Besetzung stehen könnte.
Das finde ich jetzt ein bisschen abstrakt. Oder haben Sie so eine Gesamtstruktur, dass Sie sagen, das ist der Emotionsplan, den teile ich so auf?
Also und am ehesten kann man es vielleicht zusammenfassen mit, ich habe ein Thema, das mich interessiert, nicht ein musikalisches Thema, sondern ein Sujet, den Inhalt, zum Beispiel einen Titel. Beispielsweise habe ich ein Stück geschrieben, was sich mit einer irischen Legende befasst. Und das trägt dann auch den Titel dieser Legende. Oder mit Steinen in Irland und einer irischen Landschaft beispielsweise. Das war mal lange Zeit, war ich sehr Irland-affin. Und dann versuche ich eben die Emotion, die ich bekomme, wenn ich mich mit dieser Landschaft oder dieser Mythologie auseinandersetze, umzusetzen in einen Klang. Es geht dann gar nicht so sehr
um... In Ihren Klang.
Genau, in den Klang, der dann aus meinem Inneren hervorkommt. Das ist auch für mich ein unsichtbarer und auch unterbewusster Prozess, aber das macht das ja auch spannend.
Seit 2022 sind Sie ja fest im Ensemble Düsseldorf, also an der Oper Düsseldorf. Da haben Sie ja Verpflichtungen, da müssen Sie ja auch, ich sag mal, in einer Vorstellung oder zwei Vorstellungen parallel, ist ja ein Repertoirehaus, immer dabei sein. Und wie ist denn Ihre Gewichtung Komposition, Opernsänger im Moment?
Meine bevorzugte Gewichtung ist immer 50-50. Das ist sozusagen mein Ziel oder das Modell, an dem ich mich versuche zu orientieren. Es ist einfach natürlich manchmal zeitlich nicht drin, dass man einfach manchmal, wenn Endprobenphasen sind, dass ich es einfach nicht schaffe, hier noch jeden Tag im Studio zu sein. Und das ist jetzt in letzter Zeit, habe ich versucht, das etwas wieder auszugleichen, weil jetzt die Spielzeit ja zu Ende geht und so. Also eher ist es so, nicht, dass man komponiert 3 Tage die Woche und singt 3 Tage die Woche, sondern man komponiert 3 Monate irgendwie, weil da halt weniger zu singen ist, und dann singt man wieder 3 Monate. Und so pendelt man sich irgendwie ein, so auf der Zeit, genau.
Also 50-50 ist das Ziel und 50-50 auf die lange Ebene hin gesehen. Kommen wir da mal ein bisschen zu Ihrem Werkkatalog. Sie haben natürlich Kammermusikwerke geschrieben, Lieder, auch einen Männerchor habe ich entdeckt, eine Ballettsuite, ein Oratorium und Opern. Fangen wir aber mal mit der Kammermusik an. 5 kleine Stücke für Klavier. Also Sie haben auch mit dem Klavier angefangen. Das haben wir ja eben auch schon gesagt im Prinzip. Ich improvisiere, aber jetzt improvisiere ich mal auf der Geige, oder?
Ja, auch. Genau, ich habe ja auch mit Geige angefangen. Das 2. Stück im Oeuvre heißt tatsächlich dann auch 6 kleine Duette für 2 Geigen oder für Violine. Aber irgendwann, ich glaube das 3. schon, aber das beinhaltet natürlich dann auch Instrumente, die ich nicht spielen kann, Oboe oder was, und das 3. Stück, ich weiß es nicht mehr, da war ich ja super jung, da war glaube ich ein Quintett für Oboe, Harfe, Klavier, Cello, und davon spiele ich ja nur Klavier. Mit der Zeit muss man sich einfach mehr und mehr mit den Instrumenten auseinandersetzen, mit Spieltechniken auch, mit klanglichen Besonderheiten und idiomatischen Charaktereigenschaften dieses Instrumentes, was besonders ist am Streichquartett oder eben für mich natürlich dann sehr, sehr interessant, die menschliche Stimme, was da möglich ist und was da eben nicht möglich ist, fällt es immer leichter zu komponieren, ohne vorher improvisieren zu müssen. Einfach, weil es nicht geht.
Ja, klar.
Also ich kann nicht auf Oboe improvisieren, aber ich kann mir zumindest vorstellen, was auf der Oboe möglich ist, und ich weiß, glaube ich, mittlerweile durch den Erfahrungsschatz, das ist nicht gut und das sollte man besser lassen. Dafür geht das ganz besonders gut, und so klingt es zusammen mit beispielsweise, weiß ich nicht, Horn, obwohl ich beide Instrumente nicht spiele.
Und welchen Stellenwert hat Kammermusik im Moment für Sie als Komponist? Sie haben ja schon das große Genre erobert. Kehrt man da nochmal zurück, und mit welchem Blickwinkel?
Ja, also ich glaube, man muss immer wieder zurückkehren. Also ich finde, für Orchester zu komponieren, paradoxerweise einfacher, und das sagen auch viele Komponistinnen, als für Kammermusik, weil Orchester, da kann man halt noch mehr immer aus der Trickkiste rausholen und hier noch ein bisschen Harfe rein und da noch Pauke und das kleistert dann alles irgendwie schön zu. Und das ist auf jeden Fall irgendwie ein Produkt, das funktioniert. Und je kleiner die Kammermusik, sogar für Soloinstrument, finde ich am allerschwersten, einfach weil die Möglichkeiten so begrenzt sind. Das bringt einen wieder sehr zurück auf den Boden, dann sich mit einer kleineren, fragileren Besetzung auseinanderzusetzen.
Was komponieren Sie im Moment?
Ich habe einen Auftrag für ein Klaviertrio, deswegen ist das gerade auch als erstes gekommen in meinen Kopf. Geige, Cello, Klavier. Das soll bald aufgeführt werden, da muss ich noch ein bisschen, langsam muss ich mal schnell arbeiten. So. Die Deadline kommt näher.
Ja, wer führt das auf? Wo wird es aufgeführt?
Das wird aufgeführt im Schumann-Saal, irgendwann Ende September, glaube ich, war jetzt angedacht, von einem Trio, was aus dem Dunstkreis der Robert-Schumann-Hochschule noch ist. Alle drei studieren nicht mehr dort, soweit ich weiß. Oder vielleicht doch, einer studiert noch da, aber die anderen beiden nicht mehr. Und das soll da entstehen.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum Oratorium. Ja. Ihr Oratorium Apokalypse, was Sie relativ jung komponiert haben. Genau. Worum ging es denn da? Um den Untergang der Welt?
Richtig, richtig, genau. Also wie der Name sagt.
Tatsächlich.
Natürlich. Apokalypsis für Chor und Kammerorchester und zwei Soli. Zwei Teile. Einmal eben dieses mythologische und auch biblische, Offenbarung des Johannes und so weiter. Der zweite Teil waren verschiedene Szenarien in der Wissenschaft oder in dystopischen Zukunftsvorstellungen. Was passieren kann, beispielsweise die Sonne explodiert, da gab es eine Sache. Oder Dürre und alle verdursten. Das waren verschiedene Szenarien, die alle einen einzelnen Satz in diesem Oratorium eingenommen haben. Genau.
Haben Sie das Libretto selbst geschrieben?
Genau, das Libretto habe ich selbst geschrieben, damals sehr ambitioniert, dreisprachig, Deutsch, Englisch und Latein. Ja. Das ist vielleicht nicht ganz fehlerfrei. Ich habe dann auch später immer gehört, da hätte vielleicht besser diese grammatische Form sein sollen. Aber,
haben Sie das große Latinum?
Also es gibt ja nur noch das Latinum, das habe ich, genau. Ah, ja, okay. Ja.
Okay. Oh, yeah, yeah. Gut, dann kommen wir jetzt zur Oper Die Flucht aus Ägypten. Wann haben Sie die komponiert und was war der Anlass?
Das habe ich 2020 komponiert, 2019. Genau, ich muss jetzt immer zurückrechnen wegen Corona. Die Aufführung hat sich wegen Corona verschoben. Es sollte eigentlich 2020 aufgeführt werden im Mai. Es ging dann halt nicht mehr und dann haben wir es nach hinten verschoben. Es wurde dann im Dezember 2021 und im Januar und April 2022 aufgeführt. Und zwar als Auftrag des Landestheaters Linz in Österreich. Und auch wurde es aufgeführt in Serbien, in Novi Sad, im Serbian National Theater und in Modena in Italien.
Wie kam denn diese verrückte Tournee zustande?
Genau. Das war ein tolles Projekt. Das war das Projekt Cross Opera. Und diese drei Städte, die ich genannt habe, Novi Sad, Modena und Linz, sind Partnerstädte. Da gab es eben die Idee, und es wurde dann auch von EU-Geldern gefördert, Creative Europe, dass diese drei Theater aus diesen drei Städten eben etwas zusammen machen können. Und das Tolle war, sowohl Team als auch der Cast, als auch das Orchester und alles, hat sich eben aus diesen drei Ländern zusammengesetzt. Also wir hatten zwei Solisten aus Serbien, zwei Solisten aus Italien, zwei Solisten aus Österreich. Und auch, es gab drei Komponisten. Ich war dann sozusagen für Österreich da. Es gab aber auch einen serbischen Komponisten und eine serbische Komponistin und einen italienischen Komponisten. Und dann gab es drei Opern, die für dieses Projekt sozusagen aufgeführt wurden.
Sie durften für Österreich, das ist ja auch schön.
Genau, ja, fand ich auch schön. Genau, ja, das ja. War so ein bisschen über Umwege.
Aber. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Das ist natürlich auch der Anlass, warum wir unser Interview jetzt machen. Sie treten im Zentrum Lied auf. Das ist eine sehr ambitionierte Kölner Liedreihe. Und da werden Sie sogar, wenn ich das richtig verstanden habe in der Ankündigung, eigenkomponierte Lieder selbst singen. Da müssen wir jetzt noch auf das Lied schaffen zu sprechen kommen. Was hat das für einen Stellenwert in Ihrem Komponisten-Opernsängerleben?
Ja, ich liebe Lied. Lied ist natürlich eine sehr, sehr kleine Nische im Betrieb, sage ich mal. Also die meisten Opernsänger würden gerne mehr Lied machen, tun es aber nicht, weil es einfach keinen Markt dafür gibt. Also es gibt kein Geld, es gibt keinen Markt, dann Oper konsumiert einen sehr. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber es ist auch irgendwo schön, dass es so eine Nische ist. Und ich interessiere mich halt sehr, sowohl das zu tun, also das zu singen, als auch das zu komponieren, weil es, glaube ich, da noch viel zu holen gibt in diesem Genre. Und genau, jetzt habe ich zum Beispiel ein Stück geschrieben, es gibt ja manchmal von Schumann oder auch von Brahms Sachen für zwei Sänger und Klavier, manchmal auch für vier Sänger und Klavier. Jetzt habe ich mal was geschrieben für drei Sänger und Klavier.
Ah ja. Was für Texte haben Sie vertont? Haben Sie die selbst geschrieben oder haben Sie poetische Vorlagen gefunden?
Genau, das Konzert und auch das Stück tragen denselben Titel, nämlich Hinan. Und es geht in diesem Konzert, das war der Auftrag, ich habe das Konzert ja auch kuratiert und auch die Leute eingeladen, auch das Programm erstellt, um das Thema ewige Weiblichkeit. Und es gibt diesen Chorus Mysticus aus Faust von Goethe, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis und so weiter und so fort. Und dann das ewig Weibliche zieht uns hinan. Und ich habe diese 8 Zeilen sind es vertont.
Ist das das Einzige, das Sie vertont haben in dem Konzert? Und Sie haben dann dazu verschiedene Stücke kuratiert?
Genau, also das ist die Uraufführung. Das ist eben von diesen 3 Sängern, die mitmachen, plus Klavier. Und das war das Einzige, was ich für dieses Konzert komponiert habe, extra. Dann gibt es aber noch eine andere Komposition, die ist aber schon älter, aber ganz gut auch in diesen Rahmen irgendwie reinpasst. Le Lité auf einen Text von Charles Baudelaire.
Le Lité.
Genau, aus den Fleurs du Mal, aus den Blumen
des Bösen,
genau, so heißt das.
Ah ja. Und das sind alles Lieder mit Klavierbegleitung, nehme ich an.
Genau. Ja, eins machen wir vielleicht mit Gitarre, das ist aber noch ein Geheimnis.
Achso. Und wie sind Sie zum Im Zentrum-Lied gekommen, dass Sie da jetzt ein Konzert kuratieren dürfen? Sind Sie angesprochen worden?
Ich bin angesprochen worden von Professor Erik Schneider. Wir hatten vorher Kontakt über verschiedene Wege. Der ist ja immer mit StudentInnen von meinem Professor Konrad Janot in Kontakt und so kam einfach der Kontakt mal zustande.
Ja, ja, er unterrichtet ja auch in Berlin.
Genau.
Ich hatte auch eine Klasse.
Genau.
Ah ja. Ja, wunderbar. Worauf dürfen wir uns denn dann musikalisch freuen bei Ihren Uraufführungen?
Eine Uraufführung, das andere leider nicht, aber das wird trotzdem, glaube ich, ganz schön. Die Uraufführung ist, wie der Name Chorus Mysticus schon sagt, sehr mysterioso, sehr verhalten und leise. Und das kommt auch ganz am Ende des Programms. Das ist ein schöner Abschluss für ein buntes, aber trotzdem mit rotem Faden verbindendes Programm, wo es ein bisschen um die verschiedenen Facetten des ewig Weiblichen geht. Ich wollte das nicht jetzt plump mit Liebe und Erotik und so weiter. Das kommt zwar auch an Teilen vor, aber nicht so viel, sondern eher geht es um den mystischen Aspekt des Weiblichen, also zum Beispiel um die Jungfrau Maria, die in Stücken besungen wird, sowohl von Fanny Mendelssohn als auch eben von ihrem Bruder. Generell habe ich versucht, immer gegenüberzustellen, die 3 berühmten Pärchen, Alma Mahler, Gustav Mahler, Robert Schumann und Clara Schumann und eben Fanny und Felix.
Dass man die Perspektiven sieht, wie schaut der Mann,
genau. Wie
schaut die Frau
genau. Auf
das Phänomen.
Richtig, genau, so ist es auch. Genau.
Gibt es da Unterschiede?
Ich finde schon, gerade bei Felix und Fanny habe ich, worauf ich ein bisschen stolz bin, weil dieses Stück wird sehr selten gemacht, gefunden, dass sie denselben Text mal vertont haben. Und da kann man dann wirklich sehr gut vergleichen. Es kommt dann auch direkt hintereinander, das Weibliche, das Stück von Fanny, das ist gänzlich anders. Ich will jetzt gar nicht irgendein Adjektiv benutzen, aber es ist auf jeden Fall sehr anders.
Was gefällt Ihnen denn besser?
Ach, kann ich gar nicht sagen. Ich darf das Stück von Felix singen, deswegen habe ich mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Das ist so ein bisschen was Pastiche-artiges. Es geht so in Richtung Fake-Barock. Das finde ich sehr spannend, aber vielleicht nicht so intuitiv, vielleicht ein bisschen zu verkopft. Mal gucken.
Und das andere Lied singt dann eine Frau.
Genau, das wird dann von Verena Kronbichler gesungen, Mezzosopran.
Ja, wunderbar. Habe ich jetzt noch was vergessen? Sollen wir mal in die Zukunft schauen, was jetzt Ihre großen Pläne sind?
Ja.
Dürfen wir davon schon reden oder sind die noch Geheimnis?
Was heißt große Pläne? Naja,
also die nächste Oper oder ich meine die nächste Oper, die Sie komponieren oder die nächste Oper, die Sie singen als Bariton?
Ja. Also in der Deutschen Oper am Rhein, wo ich ja jetzt noch 2 Jahre bleiben werde, ist als nächstes größeres Ding für mich geplant der Masetto in Don Giovanni. Da freue ich mich drauf, das kommt dann im Februar. Da darf ich jetzt langsam anfangen, mich mit der Rolle auseinanderzusetzen. Und als Komponist, also Opernaufträge sind natürlich schwer zu kriegen, aber ich bleibe da dran. Vielleicht gibt es da eine Jugendoper oder eine Kinderoper, die sich da bald mal auftut. Vielleicht auch im Haus, wer weiß. Mal gucken.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Valentin Ruckebier und wir werden uns sehen bei Im Zentrum Lied.
Wie schön, ich freue mich. Ja, wunderbar.
Danke.
Ja, danke sehr. Danke.